Was war das für eine ereignisreiche Fußballwoche für den VfL Wolfsburg? Angefangen hatte alles mit einem negativrekordverdächtigen 1:8 gegen Bayern München, gefolgt dann am vergangenen Mittwoch mit einem 2:1 Heimsieg gegen St. Pauli. Aber viel Zeit zum Aufatmen bleibt uns da nicht, denn am Samstag beginnt die Rückrunde der aktuellen Saison mit einem Heimspiel gegen Heidenheim. Und über das alles werden wir jetzt hier sprechen im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens.
Und das war's! Der VfL Wolfsburg gewinnt! Oh, Mann, die drei wichtigen Punkte bleiben hier! Die bleiben in Wolfsburg! Meine Güte, und wenn du dir die Reaktion und angeschaut hast auf dem Plan, der hier auf dem Rasen, der Jubel, der Wolfsburg-Spieler, ihr wisst dann genau, was der Hammer da geschlagen hat, wie wichtig das war. Und man hat es nach Hause gezwungen hier. Man hat es nach Hause gezwungen. Und St. Pauli niedergerungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wichtige drei Punkte eingefahren.
Mehr braucht man da eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Da bringt es Wölfe-Radio-Kollege Lenny Nero eigentlich treffend auf den Punkt. Das war ein Auszug unserer Live-Übertragung vom vergangenen Mittwoch, vom Heimspiel gegen den FC St. Pauli bei uns zu Hause. Und ja, was war das für eine Fußballwoche? Ein Wechselbad der Gefühle, könnte man sagen. Erst die haushohe Niederlage, 1:8 in München, und dann einmal ein kompletter Gegensatz dazu, das verdiente 2:1 gegen St. Pauli. Zwei Spiele, über die wir hier auf jeden Fall reden müssen. Natürlich auch im Hinblick dessen, was uns jetzt zum Rückrundenauftakt so erwarten wird. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, nämlich Wölfe Radio Arena Live Kommentator und Podcast-Kollege Dennis Lindner. Schön, dass du da bist.
Hallo, moin.
Ja, wir eigentlich reicht es ja, oder würde es reichen, wenn wir uns nur dem 2:1 Heimsieg gegen St. Pauli widmen würden. Aber das wird der Sache nicht ganz gerecht, denn die letzte Folge ist ja auch schon ein Weilchen her. Und in der Zwischenzeit hat es ja nun mal leider zwei Spiele gegeben. Das unsägliche 1:8 gegen die Bayern, wo es ja heißt, es ist der höchste Verlust in der Vereinsgeschichte. Also ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. Also ich will jetzt nicht irgendwie, dass wir uns hier schlechter reden, aber ich war wirklich überlegt, war ein 1:8 oder irgendwas zu 8 wirklich die höchste Niederlage?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, ich habe es jetzt auch nicht weiter nachgeprüft. Vielleicht ist es die höchste im Profibereich, vielleicht kann man sich darauf
retten. Ja, ich glaube.
Dann hast du auch irgendwie recht und trotzdem stimmt die Zahl. Ich glaube, das ist ganz gut.
Egal, ob sie stimmt oder nicht, es ist schon irgendwie eine echt krasse Hausnummer. Also okay, seien wir mal ehrlich und fragen uns wirklich auch mal selber, womit haben wir gerechnet? Also klar, wir haben es auch schon mal geschafft, nach einer Winterpause direkt gegen die Bayern zu gewinnen. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, 2014 war das, ne?
Weiß nicht, 2015?
2014 oder 2015. Naja, gut. Hätte man recherchieren können, ja, aber.
Ja, es war die Pokalsiegersaison. Es war das Spiel nach dem traurigen Tod von Junior Malonda. Ja, einiges stand da so auf dem Spiel. Das war von der Stimmung her eins der krassesten Spiele, die ich erlebt habe. Und ich sag mal, in diese Stimmungslage hat mich das Spiel jetzt nicht gebracht.
Tja, und nach diesem Überraschungssieg nach einer Winterpause, glaube ich, ging ja so langsam auch dann die Phase los, wo die Bayern so ein bisschen Angstgegner waren. Und wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind, was haben wir denn eigentlich erwartet? Haben wir wirklich erwartet, dass wir jetzt in dieser Umbruchsphase, in der wir uns gerade befinden, da wirklich so wahnsinnig was rausholen und reißen werden, gerade gegen eine der wirklichen Top-Mannschaften? Ja, wir haben einen neuen Trainer, der gerade dabei ist, alles zu tun, um aus dem Kader nicht eben nur einen Kader, sondern auch eine funktionierende Mannschaft zu machen, was ihm auch wirklich sehr gut gelingt. Das muss man ja wirklich nach dieser kurzen Zeit schon attestieren. Aber nichtsdestotrotz, ich für mich persönlich, ja, ich bin schon mit gemischten Gefühlen an diese Begegnung gegangen. Ich habe nicht wirklich an einen Sieg geglaubt. Das soll jetzt kein Pessimismus sein. Aber ich habe aber auch nicht gedacht, dass es so haushoch verloren wird, das Ganze.
Das ist richtig. Also ich hatte ja die Vorberichte gemacht und habe auch mit einem Fan aus München gesprochen. Und ich habe halt versucht, ich trage ja auch die grün-weiße Brille und deswegen habe ich halt irgendwie versucht, klarzumachen, dass wir bestimmt irgendwie eine Chance haben, da was mitzunehmen und dass es wichtig ist. Und wenn man ehrlich ist, ich habe mir das versucht einzureden, glaube ich. Ich glaube, im Unterbewusstsein war mir auch klar, dass die Bayern aktuell einfach vielleicht die formstärkste Mannschaft Europas sind, die einfach einen unfassbaren Fußball spielen. Und nichtsdestotrotz hat dann die erste Halbzeit dafür gesorgt, dass ich so dachte, so, ja, Mann, ich hatte recht. Wir haben da wirklich eine Chance, irgendwie denen wenigstens weh zu tun. So wenigstens müssen die was tun für ihr Geld. Und dann kam halt diese verfluchte zweite Hälfte von München, die halt alles zum Einsturz gebracht hat. Das war halt ganz, ganz grausam, was da passiert ist.
Ein Freund von mir schrieb mich nach dem Spiel an und meinte nur, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Und er hat das Ganze so ein bisschen analytisch betrachtet und sagte, ihm ist auch schon früher aufgefallen, wer in München gegen die Bayern spielt und recht früh ein Tor erzielt, der hat es danach sauschwer, denn das nutzen die Bayern dann immer so quasi als Ansporn und legen sich dann noch mehr ins Zeug, als sie es vielleicht so schon tun. Und irgendwie hat sich das ja dann auch am vergangenen Wochenende genau so gezeigt. Ja, wir haben früh unseren Ausgleichstreffer gelandet und waren erstmal himmelhoch jauchzend. Auch ich hatte dann gedacht, oh, da geht vielleicht doch noch was anders als vielleicht gedacht und erwartet. Aber nein, es ist dann ja genau das eingetreten, dass vor allem dann ab der zweiten Halbzeit wir gar nicht mehr richtig ins Spiel gefunden haben. Und das ist uns dann am Ende ja wirklich zum Verhängnis geworden.
Ja, ja, das ist auch super schwer, da wirklich irgendwie was draus zu machen. Also ich fand tatsächlich auch den Start in die zweite Hälfte noch nicht so fatal. Das Problem war halt, dass die Bayern trotzdem dann, wie du sagst, das ist immer das Problem, wenn die richtig Bock haben, Fußball zu spielen oder angestachelt sind, dann spielen die sich halt in den Rausch und das haben sie gegen uns gemacht. Die haben dann nach der Halbzeit, haben sie halbwegs zeitig, oh Gott, ich weiß die Torfolge gar nicht mehr, haben sie dann noch zwei weitere Tore gemacht und dann war das Spiel ja eigentlich durch. Danach fand ich aber eine extrem kurze Phase, die sich der VfL dann zumindest ein bisschen berappelt hat. Und es wirkte dann so, genau in der 53. hat Jens das Eigentor gemacht. Und danach war erstmal eine relativ große Lücke, wo man dann dachte so, ja, okay, dann bringt das jetzt über die Zeit. Und dann hat man sogar nochmal wieder versucht, was nach vorne zu machen. Das hat alles nichts gebracht. So, wir müssen nicht drüber reden, dass der VfL die um Längen schlechtere Mannschaft war. Aber dann kam halt diese 68. Minute das Tor durch Guerrero, wo uns halt der Schiedsrichter dann auch noch eingeschenkt hat. Also das war Moritz Jens ist irgendwo im Mittelfeld mit irgendwie zusammengestoßen und irgendwie gab es da was und der Schiedsrichter hat ihn nochmal zu sich gerufen und hat ihm irgendwie seine Meinung gegeigt. Und dann in der Zeit hat sich halt das gesamte Spielfeld wieder aufgeteilt, ne? Also die Spieler sind so in Startposition gegangen, nur Moritz Jens stand im Mittelkreis. Und der Schiedsrichter ist mit ihm fertig, dreht sich um und pfeift das Spiel wieder an. Und die Bayern spielen halt exakt in den Platz in der Kette, wo Moritz Jens mit etwas Glück gestanden hätte und machen darüber dann das Tor. Darüber regen sich alle tierisch auf, weil es halt wirklich unsportlich war und ein Riesenfehler vom Schiedsrichter. Und in diese Aufregung herein macht Harry Kane ein Jahrhunderttor, wo er den Ball so quer durch den Strafraum schaufelt und Latte-Pfosten-Tor trifft. Und dann war es halt durch. So, dann stand es schon 6-1 und dann war klar, okay, das wird halt kein Spaß mehr. Und dann haben die Bayern halt einfach aber immer noch Bock gehabt. Und wenn man denen irgendwie Luft zum Atmen gegeben hat, dann haben die halt genutzt und haben versucht, Tore zu schießen. Und dann sind noch zwei gefallen. Man kann im Nachhinein fast sagen, dass es gut war, dass es nur noch diese zwei waren. Aber da war dann halt Hopfen und Malz verloren. Und ich will nicht sagen, dass der Schiedsrichter das Spiel entschieden hat. Das hat er nicht. Das haben die ganz alleine gemacht. Aber das hat halt nicht geholfen, was da passiert ist.
Also ich fand es ja wirklich auch ein bisschen schade, muss ich sagen, wenn man so ein bisschen in diversen Fangruppen mitgelesen hat, während oder nach dem Bayern-Spiel, dann hat man schon gemerkt, dass sich viele scheinbar so ein bisschen auf Moritz Jens eingeschossen haben. Und das fand ich irgendwie etwas unfair, als hätte er da großartig irgendwas noch drehen oder ändern können oder keine Ahnung. Das ja war vielleicht nicht sein bester Tag, der letzte Sonntag in München, aber ja, man muss, finde ich, aber auch nicht immer so dieses Spielerbashing betreiben. Ja, also.
Nee, gar nicht. Und man muss ja auch sagen, ja, sicher hatte Moritz Jens bestimmt nicht seinen besten Tag und wahrscheinlich wird er genauso schlecht geschlafen haben wie alle anderen. Aber das, also ihm alleine da die Schuld zu geben, das war halt ein Komplettversagen, weil es ist normal, dass in der Mannschaft auch mal jemand einen schlechten Tag haben kann und den muss man dann halt mitziehen und in Schutz nehmen. Und in dem Fall ist halt genau das Gegenteil passiert. So, man hat ihn nur noch mehr ins Feuer geschickt, weil alle anderen aber auch mehr als genug mit sich selbst zu tun hatten.
Ja, ich glaube, wir haben manchmal so das Problem als Fan, da schließe ich mich ja auch nicht 100% von aus, dass wir gerne uns so einen Sündenbock suchen oder vielleicht auch einen Sündenbock brauchen, um sag ich mal, uns die Schuld schön zu reden oder den Verlust schön zu reden, sage ich mal, ja. Es lästert und meckert sich, glaube ich, besser, wenn es da jemanden gibt, auf den du schimpfen kannst. Und wenn es am Ende der Schiri ist, der Trainer oder alle zusammen oder einfach nur der ganze Verein, der ganze Kader. Ich glaube, es ist nicht schön, aber ich glaube, das gehört inzwischen leider so ein bisschen mit dazu.
Ja, das ist richtig. Also das passt komplett, weil meistens ist es halt der Schiedsrichter, der es abkriegt. In dem Fall war es halt Moritz, der in der Situation, das wurde dann auch in einigen Zusammenfassungen, ich glaube in der von der Sportschau oder von Sport 1, ich habe eine von beiden, habe ich mir das Video auf YouTube angeguckt und dann wird halt diese Szene kommentiert mit, das geht den Wölfen alles hier zu schnell. Moritz Jens fehlt hier komplett, statt zu sagen, ja, der fehlt aber auch, weil der Schiedsrichter ihn rausgewunken hat, sondern es wurde halt einfach gesagt, der fehlt da. Und das sind dann halt auch Sachen, die Eindruck hinterlassen. Ne? Du hast das, dann wird da schon über Moritz Jens gemeckert, dann macht er noch das Eigentor, wo er einfach nichts für kann. Also er und Luis Diaz sind da miteinander Richtung Ball geflogen und wenn er ihn nicht geklärt hätte, hätte ihn Luis Diaz gemacht. Das ist halt völlig klar. Der hat halt versucht zu verhindern, was zu verhindern ist und sicher, ich sag mal, Messi hätte den vielleicht so klären können, dass nichts passiert. Das ist er aber nicht und das wird er auch nicht werden und das ist dann halt auch so und das ist halt dann dumm gelaufen. Und wie gesagt, einzelne Spieler rausnehmen, finde ich auch, das liegt mir nicht so und das muss man sagen, da haben wir im Kollektiv verloren. Klar kann man, ne, so, man kann einzelne Sachen an einzelnen Spielern aufhängen, aber einem Spieler dann eine 8-1-Niederlage anzuhängen, das ist schon ein großes Stück.
Also ich will das jetzt nicht irgendwie schönreden, aber ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, wir sind im Moment immer noch in unserer Neufindungsphase, in einer Umbruchphase und da dann gleich nach der Winterpause, nach einem Trainingslager, wo man die Chance hatte, als Mannschaft noch mehr zusammenzuwachsen, gleich so einen Burner vorgesetzt zu bekommen, ist natürlich auch nicht ohne. Ich glaube, das Spiel wäre ein Stück weit anders ausgegangen, wäre es nicht das erste Spiel nach der Winterpause gewesen, sondern irgendein späteres im weiteren Verlauf der Rückrunde. Glaube ich fest dran. Also, weil das jetzt zu wuppen, das war aus meiner Sicht eine Wahnsinns-Mammutaufgabe auch für Trainer Daniel Bauer.
Ja, also dem würde ich da definitiv nicht tauschen wollen. Und wie du sagst, das Timing ist halt, ich glaube, die Bayern sind diese Saison genau zweimal halbwegs ausgeruht. Und das ist am ersten Spieltag der Hinrunde und am ersten Spieltag jetzt nach der Winterpause. Und danach haben die so viele Spiele, dass dann automatisch die, ich sag mal, einen Gang runterschalten würden und vielleicht nicht bis zur 90. Weil das hat man ja auch gesehen. Wenn man die Luft gelassen hat, auch in der 89., dann sind die mit einigen Mann nach vorne gegangen und haben versucht, Druck auszuüben und doch noch ein Tor zu erzielen. Und das ist dann vielleicht nicht immer so, wenn man halt später in der Saison oder mittendrin oder rund um ein Champions-League-Spiel auf die trifft. Aber wir haben sie halt frisch wie der junge Morgen erwischt und die haben uns halt dermaßen rund gemacht, das muss man leider genauso sagen.
Ich war nach diesem Spiel auch mega gespannt, so wie alle anderen auch, was uns in der englischen Woche erwarten wird. Der Auftakt zur englischen Woche, den haben wir hinter uns, das Spiel gestern gegen St. Pauli, 2-1 ist es ausgegangen. Und wenn wir auf gestern schauen, gerade die Anfangsphase war ja irgendwie noch so ein bisschen, ja, holprig, will ich es mal nennen, noch so ein bisschen so herantasten. So als wäre man noch dabei, so ein bisschen auch die Wunden zu lecken. Oder wie ging es dir gestern?
Nee, genau so. Man hat anfangs echt gemerkt, dass das halt auch ein nachwirkender Treffer war, was die Bayern da gelandet haben. Aber die Mannschaft hat sich dann doch relativ schnell gefangen, finde ich. Man hat die auch angemerkt, die wollten halt zeigen, das war ein Ausrutscher, das war einmalig, das passiert uns so schnell so nicht wieder. Gut, das wäre auch noch schöner, aber es ist eine andere Geschichte. Aber die wirkten sehr, sehr konzentriert dann irgendwann. Also ne, als man so, ich sag mal, den Schüttelfrost aus München abgeschüttelt hatte, dann ging das langsam. Und dann haben die das, finde ich, auch ganz okay gemacht. Ne? Es ging gegen St. Pauli, eine Mannschaft, die gegen den Ball wirklich richtig gut ist und da auch echt nerven kann, die defensiv sehr, sehr gut ist. Und da hat man sich dann nicht viele, aber Chancen rausgespielt, auch mehr Chancen als der Gegner. Und ist dann durch einen Elfmeter in Führung gegangen.
Ja, der Schiedsrichter gibt den Strafstoß für den VfL Wolfsburg nach Ansicht und nach Eingriff des Videoschiedsrichters. Völlig korrekte Entscheidung.
Absolut, sagen, ja. Du siehst auch bei der Mannschaft von St. Pauli, da gibt es also keiner, der jetzt irgendwie nochmal das Ganze reklamiert oder so. Hauke Wahl geht nochmal hin, aber er kriegt die Hand einfach nicht mehr so schnell weg. Er dreht sich ja schon mit dem Körper, aber. So. Ja, also ganz ehrlich, den musst du geben.
Und jetzt ist es an Christian Eriksen, hier den VfL Wolfsburg ja, in dieses Spiel reinzuschießen, in Führung zu schießen, ja, die Weichen in eine gute Richtung zu stellen. Der Ball liegt auf dem Punkt. Willenborg hat angepfiffen. Christian Eriksen nimmt so 3-4 Schritte Anlauf, läuft jetzt an und haut das Ding ganz sicher in die Mitte unter die Latte. Und der VfL Wolfsburg führt 1-0 in diesem wichtigen Spiel gegen den FC St. Pauli. Souverän geschossen von dem dänischen Weltstar, der das Ding ja ganz souverän, ganz locker versenkt und keine Chance für Wassily im Tor des FC St. Pauli.
So schaute es nämlich aus am Mittwochabend und vor allem, was mich persönlich dabei sehr gefreut hat, nicht nur, dass es ein versenkter Elfmeter war, es war auch der Debüttreffer von Christian Eriksen für den VfL Wolfsburg.
Ja, ich war bei Millanton zu Gast, die haben so vor dem Spiel gemacht und das war ganz gut, das vor dem Spiel haben wir vor dem Bayern-Spiel aufgenommen, da war dann meine Stimmung noch ein bisschen besser. Und dann haben wir so drüber geredet und dann habe ich gesagt, so, ja Mensch, der Eriksen, genau wie bei Pečinović, ich glaube, wenn der jetzt nochmal ein Tor macht, dann ist er nochmal wieder ganz anders drin, dann ist so ein bisschen die Tube offen, dann wird das besser. Und da hat sie sich, heute haben wir das nach dem Spiel aufgenommen und da habe ich erstmal ein Dankeschön gekriegt, dass ich das gejinxt habe, das Tor von Eriksen. Ich fand es sehr lustig, der Trainer wurde danach gefragt, wie sieht das aus? Hast du das bestimmt, dass der den Elfmeter schießen soll? Und dann hat Daniel Bauer gesagt, so ja, das war so mein Bauchgefühl und ich glaube, das hat sich ja als ganz gut erwiesen. Und dann hat ihn der Reporter gefragt, der ist aber schon bewusst, dass das erst ein zweiter Elfmeter war, den er auf Vereinsebene geschossen hat. Und da hat man gesehen, dass er ganz kurz ins Schleudern gekommen ist, der gute Daniel Bauer. Also irgendwie hat Christian Eriksen nur für United einmal einen Elfmeter verwandelt und jetzt für uns.
Ja, sein zweiter Elfmeter und wie schon gesagt, sein erster lang erwarteter und von vielen Fans herbeigesehnter Treffer für den VfL Wolfsburg. Und das war so ein bisschen, glaube ich, der Punkt, wo wir auch wesentlich besser im Spiel waren, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen wieder zurückgefahren, es ist verfahrener gewesen. Das ganze Spiel auf beiden Seiten aber. Und ich war irgendwie schon gedanklich beim 1:1 und habe mir gedacht, okay, wir nehmen den Punkt mit, wir nehmen einen verdienten Punkt mit. Und ich hatte irgendwie auch so ein bisschen so ein Wehmutsgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn gerade nach den letzten Wochen hätte ich mir da und gerade auch gegen eine Mannschaft wie St. Pauli wirklich mehr gewünscht, aber der Wunsch von mir, aber nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen Fans ging ja auch in Erfüllung, denn ich sage nur Jenan Pečinović.
Es ist so geil, das freut mich so wahnsinnig. Ich hab's, ich kann es nicht schon wieder erzählen, aber ich freue mich einfach so für diesen jungen Kerl, dass der einerseits sich selbst auch auf eine gesunde Art nicht so wahnsinnig ernst nimmt. Der hat nach dem Spiel ja gesagt, also wäre ich Trainer, hätte ich mich schon nach 70 Minuten oder so rausgenommen, weil es halt einfach nicht gut war, was er gespielt hat und er einfach sehr, sehr gut verteidigt wurde. Und das fand ich schon sehr, sehr charmant, wie er das gesagt hat. Und nichtsdestotrotz muss man das erstmal so hinkriegen wie er. Ne? Der hat jetzt in den letzten 3 Spielen 5 Tore gemacht und jetzt auch endlich die ersten Punkte geholt damit. Das ist auch nicht ganz unwichtig.
Das ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich umhört, einer der Fanlieblinge für viele. Und es haben ja auch viele in diversesten Foren prophezeit, wenn man den nur richtig einsetzt und vor allem auch trainerseitig richtig fördert, dann kann aus dem mal ein richtig großer werden. Und ja, diese Prophezeiungen werden langsam wirklich wahr. Und das freut mich auch wirklich sehr.
Ja, und das zeigt da gerade einfach, was in dem steckt, ne? Diese Gierigkeit, die er sich jetzt auch so erarbeitet hat durch die Tore und durch die Erfolgsmomente, das sieht man halt auch. Und man sieht auch, wie der Rest des Teams mit ihm feiert und sich freut. Und auch da finde ich, da wächst einiges zusammen. Es gab nach dem Spiel gab es auch Fotos aus der Kabine, wie sie da zusammen gefeiert haben. Und da sind mir 2 Sachen aufgefallen. Einerseits, dass das unglaublich. Die wirkten alle so erleichtert und glücklich, dass das mit dem Sieg gegen St. Pauli noch geklappt hat. Und ich möchte euch jemand anders hervorheben, weil das einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei uns im Verein ist, nämlich Kevin Paredes ist wieder da. Der hat gegen Bayern schon ein bisschen gespielt, jetzt gegen St. Pauli noch ein bisschen mehr. Da hat der linker Verteidiger gespielt. Und das freut mich einfach so, dass der wieder da ist, dass der diese schlimme, schlimme Leidenszeit jetzt hinter sich hat und jetzt langsam wieder rangeführt wird. Und dann kann es nur besser werden. Ich finde den richtig, richtig gut, den Kerl. Und er und Pečinović, die zusammen auf dem Platz, dann kannst du super werden.
Ich habe letztens einen Artikel gelesen mit einem Interview mit Jenan Pečinović und dort hat er auch nochmal unterstrichen, dieser Zusammenhalt, dieses Zusammenspiel zwischen ihm und Christian Eriksen, welche Rolle Christian Eriksen für ihn auch spielt, eine gewisse Mentorenrolle und zwar nicht nur im Training, sondern auch auf dem Spielfeld, wo er sich dann Tipps abholt und das einfach sehr gut miteinander funktioniert und harmoniert. Und du hast ihn ja gerade auch erwähnt, Kevin Paredes, ein Spieler, den, glaube ich, viele von uns Fans gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatten, was sehr schade ist, weil das war ja wirklich auch mal eine Zeit lang einer der, ja, man könnte schon sagen, Fanlieblinge und es freut mich sehr, dass er wieder zurück am Start ist und ich persönlich bin sehr gespannt, was wir in nächster Zeit von ihm erleben bzw. sehen werden.
Ja, ich finde, das ist auch ein wahnsinnig pfiffiger Kerl einfach. Also ich habe irgendwann mal ein relativ langes Interview mit ihm auf Englisch mir angehört von 2 Deutschen, die in der Major League Soccer mit ihm zusammengespielt haben und ihn jetzt so nach... Er ist nach einem Jahr in Wolfsburg ist er wieder zurückgekommen und ich fand es so lustig, weil die haben gesagt, so, ey, wir haben dich nicht wiedererkannt. Du hast so zugelegt an Muskelmasse und das merkt man ihm halt auch an. Ne? Der ist viel, viel stabiler, der ist immer noch schnell, der ist kreativ und dazu lieben den irgendwie alle. Also ich habe auch den Eindruck, so Mickey van de Ven und er, die schreiben sich immer noch regelmäßig über Instagram zu ihren Bildern irgendwelche Kommentare oder so. Und das scheint einfach ein sehr, sehr guter Typ zu sein, der sehr, sehr beliebt ist in der Mannschaft. Und solche Leute brauchst du halt auch. Also es hat ja auch einen Grund, warum Maximilian Arnold, als es so gar nicht lief, in einem Interview gesagt hat, was denn so fehlt, was dieser oder welche Verletzung ihm besonders nervt, so ungefähr. Und da hat er Kevin Paredes genannt. Von all den mehr oder weniger prominenten Namen, die da zeitweise gefehlt haben, ist er der Erste, der ihm eingefallen ist, weil der halt auch mal dahin geht, wo es weh tut. Und ja, das brauchen wir und es ist fantastisch, dass er wieder da ist.
Auf jeden Fall. Und damit und vor allem mit dem Sieg gegen St. Pauli im Rücken kann man wirklich auch schon, sag ich mal, mit einem positiven Gefühl auf Samstag blicken. Wir läuten die Rückrunde ein und das tun wir hoffentlich genauso, wie wir auch die Hinrunde eingeläutet haben, nämlich mit einem Sieg gegen Heidenheim. In der Hinrunde hat es ja geklappt und ja, ich bin echt gespannt, was uns am Samstag bei uns daheim erwarten wird.
Ja, ich auch. Das ist sehr, sehr schwer vorherzusehen, was da kommt. Heidenheim halt wirklich keine gute Phase gerade. Ich habe mir vorhin auch nochmal die PK angeguckt und Herr Schmidt ist halt wirklich, der ist nicht zufrieden damit, wie es läuft. Er sagt, es ist alles so eng da unten. Also es muss alles gut laufen, damit wir punkten können. Also der ist sich seiner Sache auch bewusst, dass die halt auch wirklich richtig viel Glück brauchen, um irgendwas zu holen. Und ja, die haben großen Respekt vor uns und müssen halt irgendwie, ja, so klassischen Underdog-Fußball spielen. Und das liegt uns in der Regel gar nicht so gut, gegen solche Mannschaften zu spielen. Von daher wird das, glaube ich, richtig spannend. Er hat mich daran erinnert, das fand ich ganz schön, dass sich der gegnerische Trainer daran erinnert, aber das im Hinspiel, das war ja das erste Spiel von Dian Ramay im Tor für die Heidenheimer. Er hätte da sehr, sehr früh rot sehen müssen. Und trotzdem haben wir das Spiel gewonnen. Und da hatte ich damals schon ein sehr, sehr gutes Gefühl für diese Saison. Das hat sich jetzt nicht so komplett durchgezogen, aber von daher hoffe ich, dass wir einfach wieder dieses Spiel nutzen, um ein bisschen Schwung aufzubauen.
Ja, definitiv. Und zumal es ja in der Vergangenheit nicht gerade selten der Fall war, dass wir so ein bisschen das in Anführungszeichen Problem hatten mit Mannschaften, die entweder Tabellennachbarn waren oder tabellarisch sogar noch unter uns standen. Und wir irgendwie dazu neigten, dass wir diese Mannschaften irgendwie auch spielerisch so ein bisschen unterschätzten. Und da hoffe ich auch so ein bisschen auf eine Kehrtwende, dass uns das jetzt in der Rückrunde nicht mehr so in dieser Form passieren wird und dass wir da auch ein bisschen besser, sage ich mal, auch gegen solche Mannschaften Fuß fassen können.
Das wäre ganz wichtig, weil wenn wir das verlieren, dann hat das Spiel gegen St. Pauli echt fast gar nichts gebracht. Um es mal so ganz platt zu sagen. Es wäre wirklich, wirklich wichtig, da jetzt auch noch die Punkte mitzunehmen, weil es gibt halt auch Auftrieb. Wir dürfen nicht vergessen, es geht danach ja noch weiter. Danach ist, glaube ich, oh Gott.
Mainz ist dann.
Genau, Mainz und dann Köln.
Genau, und dann geht es demnächst bald weiter mit Leipzig, die im Moment auch wieder sehr guten Fußball, sehr erfolgreichen Fußball spielen. Also wir haben jetzt eine gewisse Phase, wo wir uns ein bisschen, ich will nicht sagen erholen können, wir müssen auf der Hut sein, aber es sind wichtige Wochen, wo wir auf jeden Fall punktetechnisch noch einiges gut machen können und gut machen sollten, vor allem auch im Rückspiel gegen Köln.
Mhm. Ja, das stimmt. Also das sind so Sachen gegen Köln. Das wäre mir ganz wichtig, dass wir da denen ein bisschen die Stimmung weiter verderben. Nachdem sie uns das Jubiläum so ein bisschen versaut haben, wäre es ganz schön, da mit einem anständigen Ergebnis herzukommen. Und es ist halt auch dahingehend wichtig. Also ne, wir haben jetzt die drei Abstiegsspiele, kann man sagen, gegen Heidenheim, Mainz und Köln. Da wäre es, wenn wir da mit 12 Punkten rausgehen, haben wir einen riesen Schritt gemacht. Gut, wie wir aus 3 Spielen mit 12 Punkten hervorgehen können, das erkläre ich euch später. Das ist der Abstiegsdreisatz. Aber dann kommen halt die Spiele gegen Dortmund und Leipzig. Das ist halt wieder was ganz anderes. Und da steht man wieder anders unter Druck. Und wenn man sich jetzt die Punkte nicht holt, dann sind das wieder viel zu wichtige Spiele, die viel zu viel Druck aufbauen. Und das sind Teufelskreise, denen wir nicht kommen sollten. Deswegen wäre es ganz, ganz wichtig, jetzt in den nächsten 3 Spielen das Maximum mitzunehmen, was wir kriegen können.
Ich will keine alten Wunden aufreißen, aber es ist ja auch einfach so, wir haben keinen DFB-Pokal, wir können wirklich uns voll und ganz auf die Bundesliga-Rückrunde konzentrieren und alle Kräfte da hineinstecken, ohne irgendwie noch irgendwelchen anderen spielerischen Verpflichtungen nachzugehen. Ich glaube, das ist jetzt wichtiger denn je, als wenn man da jetzt nur irgendwas anderes da hätte, wie Pokalrunde XY oder was weiß denn ich.
Ja, definitiv. Also das ist schon mal gut. Das ist auch für den Trainer gut, der das ja alles erstmal noch so ein bisschen erarbeiten soll und muss so die Erfahrung, wie man auf Dauer mit so einer Profimannschaft umgeht, das ist ja dann doch noch was anderes. Und wenn der jetzt noch zwischendurch irgendwie mit irgendwelchen absurden DFB-Pokalen und sowas kämpfen müsste, das wäre, glaube ich, echt schwer. Ich wäre gerne, muss ich dazu sagen, ich wäre gerne noch im DFB-Pokal. So, das ist es nicht, aber wir müssen das positiv sehen. Und das ist dann eine Sache, wo man sagen kann, ja, das ist doch dann okay, dann können wir das nutzen, um uns fortzubilden, vorzubereiten. Und die Mannschaft im Moment, muss man ja sagen, auch gegen Bayern, auch wenn es dann halt nach hinten raus ganz, ganz mies in die Hose gegangen ist, aber die Grundeinstellung war richtig. Taktisch war das in der ersten Halbzeit auch gut. Wir haben es in Bayern wirklich, wirklich schwer gemacht. So, wir haben gegen St. Pauli durch gute Einstellung, ein gutes Spiel die Punkte geholt. Wenn wir das jetzt gegen Heidenheim und den Rest so machen, dann muss einem nicht bange sein. Trotzdem wäre es ganz gut, relativ schnell relativ viele Punkte zusammen zu sammeln.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ihn gerade ja nochmal angesprochen, Daniel Bauer. Ich habe zwar vorhin gesagt, man sollte kein Spielerbashing betreiben. Jetzt betreibe ich mal ein Sky. Wie nennt man die? Profi? Nein. Ach, Mann. Wie nennt man hier diese Fregel hier, die für ehemalige Sportler oder Trainer, die im Fernsehen irgendwelche Kommentare
Experten.
Jetzt betreibe ich ein Sky-Experten-Bashing, aber meine Freunde vom HSV Netradio haben früher schon mal gesagt, Sky kann man nicht gucken. Mhm. Lieben Gruß an Bruder Trede. Also bei aller Liebe, ich habe das gelesen, gut, es war mal wieder so ein bisschen aufgebauscht durch die Zeitung mit vier Buchstaben. Kann man halt auch jetzt von halten, was man will, aber ich habe mir da auch nur gedacht, mein Gott, also ein bisschen Körpersprache, ein bisschen Zeichensprache und was weiß ich, wir sind immer noch in der Bundesliga und sich auf einen jungen Trainer einzuschießen, also was für eine idiotische Lappalie bei aller Liebe. Also ich war wirklich für ein paar Momente auf Zinne und ich habe dann in ein Fanforum reingeschrieben, ganz ehrlich, da wollte sich nur mal wieder einer wichtig tun, so nach dem Motto, hey, ich bin Sky-Experte und ich weiß, wie hier der Hase läuft. Also so fühlte es sich für mich in diesem Moment an.
Es ist exakt genau so, wie du es sagst. Das ist Didi Hamann. Didi Hamann hat wirklich nach seiner Karriere nichts erreicht und ist deswegen irgendwie bei Sky gestrandet. Und jetzt der ist nur noch bei Sky, weil er ab und zu so die dümmstmöglichen Thesen raushaut. Also ne, er hat über Daniel Bauer gesagt, das gehört sich nicht für einen jungen Trainer. Das lernt er auch nicht mehr. Sowas kennt man höchstens aus fernen Ländern, wo ich auch dachte, was willst du uns denn damit sagen? Also ganz ehrlich, was ist denn das für ein Satz? Und dieses Getue. Und ich meine, er hat auch gesagt, dass Harry Kane dieses Jahr maximal 26 Tore schießt. Und er hat auch gesagt, Manchester City ist besser, war besser, bevor Erling Haaland da war. Und ich weiß gar nicht, warum solche Leute überhaupt noch Gehör finden. Ich meine, gut, weil wir genauso drüber sprechen. Aber halt diese ganzen Experten, das nervt mich immer so, dass die alle so witzige Hot-Takes raushauen müssen und dann guckt man, ob daraus was wird. Und wo du sagtest, du warst auf Zinne, das ging mir genauso. Ich habe das gelesen. Und dann habe ich auch, ich war halt im Stadion, bin nach Hause gegangen und habe mir so ein paar Best-Offs angeguckt, so was da so passiert ist. Und dann habe ich halt diese Sache irgendwie gelesen, die auch auf Sport 1, was aber ja auch zu diesem Springer-Konglomerat gehört, die da irgendwie aufgebauscht wurde. Da habe ich gedacht, wovon reden die denn? Und dann habe ich das angeguckt und dann wurde der Trainer auch drauf angesprochen. Und er wurde halt gefragt, was war denn das? Was soll das so ungefähr? Und er hat es dann erklärt, so, das hat überhaupt nichts mit dem Schiedsrichter zu tun. Der VAR hat ja schon geprüft, während er das gemacht hat. Er hat nur Max Arnold gezeigt. Macht euch keine Sorgen, der VAR prüft das so. Deswegen ist das Spiel gerade unterbrochen, weil er das nicht wusste, weil der Schiedsrichter halt weg ist. Und so, das war alles. Und dann setzt sich Didi Hamann hin und sagt, das glaube ich ihm nicht. So. Mit welcher Berechtigung stellst du dich da hin und redest über einen Trainer, der einen Job hat, den du nie in deinem Leben ausfüllen könntest? Also wirklich. Wie du merkst, das hat bei mir auch einen Punkt getroffen, wo ich so dachte.
Also ich habe das Statement von Daniel Bauer, das geisterte über Sky dann auch auf Instagram rum und ich habe mir dann gedacht, okay, es ist schön, nochmal zu hören, wie es wirklich war, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, eigentlich hättest du dich gar nicht erklären müssen. Was soll das denn? Nee. Also bei aller Liebe. Also wenn wir so schon wieder anfangen, das ist genauso wie wir über ein VAR diskutieren, diese Kleinkrämerei, ja, irgendeiner macht irgendwie eine Handbewegung, die irgendwem dann quer sitzt, ja, und irgendwie übel aufstößt und was weiß ich was. Da werden dann Sachen reininterpretiert und da kommen dann irgendwelche dummen Kommentare raus. Also es wäre es nicht Sky, ich habe das zwar mal gelesen, ich dachte erst, es wäre irgendwo, also es hätte zu irgendeinem blöden Insta-Profil oder irgendwas gepasst, ja, aber nein, es war Sky, ja, wo ich mir auch dachte, ach Leute, also gerade ihr, die ihr so lange schon Bundesliga übertragt, ja, ihr solltet es eigentlich auch besser wissen und auch besser können, aber gut, wenn man sich so einen Experten und Berater oder was weiß ich was da mit hinholt, klappt das vielleicht auch nicht. Und ich glaube aber auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das wird nicht das letzte Mal sein. Jetzt hatten wir natürlich mit Paul Simonis auch einen Trainer mit null Bundesliga-Erfahrung. Auf den haben sie sich nicht so eingeschossen. Aber ich glaube, hier ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, weil es halt ein Trainer ist, der aus dem Nachwuchs kommt. Ja, der noch keine Profiliga trainiert hat. Und also ich könnte mir vorstellen, dass da wird noch mehr kommen. Also ja. Wenn du damit einmal anfängst und du merkst, die Leute springen drauf an. Ich meine, wir tun es ja jetzt auch. Aber ich glaube, wir müssen da, als Fan müssen wir da, glaube ich, ein dickeres Fell entwickeln. Und ich glaube, wir werden dann auch noch mit einigem zu rechnen haben, was das angeht. Also ich glaube, ich glaube, gerade solche Leute, und die gibt es ja auf anderen Kanälen und was weiß ich was auch, ja. Selbst der private Rundfunk sucht sich ja seine Leute, wenn sie mal ein Spiel übertragen dürfen. Und ich glaube, weil wir im Moment auch in so einer Zeit leben, ja, wo wir hypersensibel sind und gefühlt jeden kleinen Fehler unter die Nase reiben, glaube ich, das wird noch eine echt harte Phase jetzt werden bis zum Sommer.
Ja, definitiv. Man merkt halt auch, wie sich das dann selbst befruchtet, ne? Also der wird während des Spiels, sieht Sky das, macht daraus die Story. Dann wird nach dem Spiel wird der Trainer gefragt, Sky berichtet weiter drüber. Dann geht es in die Pressekonferenz. Erstmal wird dann auch der Blessin von St. Pauli gefragt und der reagiert da wesentlich knurriger drauf, weil der aber auch gerade verloren hat und deswegen sowieso schlecht gelaunt war. Und die St. Paulianer haben auch wirklich ganz komische Regelauslegungen in ihren Aussagen, aber es ist eine andere Geschichte. Und dann geht es dann in die Pressekonferenz und dann wusste ich genau, als es dann wird ja mal aufgerufen, Herr so und so von der Zeitung und der von der Bild. Und als er von der Bild dran war, wusste ich, und jetzt wird nach dieser Geste gefragt. Und natürlich, dann erklärt Daniel Bauer ihm das und dann versucht er das noch umzudrehen. Weil dann sagt er nämlich, okay, dann haben Sie das also gemacht, damit Maximilian Arnold zum Schiedsrichter geht und sich bei dem beschwert. Und dann hat Daniel Bauer gesagt, nein, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich wollte Maximilian Arnold zeigen, dass der Schiedsrichter schon prüft. Ach so, und das ist dann halt auch so, ne? Wenn er dann nicht gut zugehört hätte in dem Moment und gesagt hätte, ja, dann hätten sie wieder irgendwie noch was anderes draus gestrickt, so nach dem Motto, der unerfahrene Trainer schickt seinen erfahrensten Spieler los, um sich zu beschweren. So war es halt nicht, aber man hätte ja probieren können, ob das vielleicht so geht. Also wirklich, ja, und wir springen drauf an. Vielleicht sind wir auch einfach nicht besser.
Ja, aber es gehört ja leider nur mit zum Spiel und wie gesagt, ich glaube, das wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Zwar jetzt nicht genau diese Situation, aber ähnliche. Und wenn man da einmal Blut geleckt hat, glaube ich, dann könnte ich mir vorstellen, dass da, wenn es sonst nichts zu meckern und zu lästern gibt, dann sucht man sich halt was. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben.
Ja, eben. Und ja, wir haben Kevin Behrens abgegeben, dann wird halt über wen anders gemeckert. Das läuft halt immer so.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe manchmal auch das Gefühl, irgendwie jeder Verein, ob man es nun braucht oder nicht, hat irgendwie den durch Medien auserkorenen Sündenbock, der dann für irgendwas immer herhalten muss. Oder da wird dann irgendwie immer alles ausgegraben, was der irgendwie abseits des Spielfeldes treibt und postet und macht. Und wo ich mir dann auch manchmal denke, ach Leute, solange die Leute ihren Job gut machen und ihre Leistung bringen und so weiter, ist doch scheißegal, was in ihrer Freizeit machen, essen, wo sie hinfahren oder keine Ahnung was.
Ja, hundertprozentig. Aber damit verkaufst du halt keine Zeitung und deswegen Riesenschlagzeile, dann eher sowas und weiß ich nicht, dieser Jungtrainer bringt die Hamann auf die Palme, steht dann da und dann, ich habe es ja auch angeklickt, weil ich mir schon dachte, dass es in diese Richtung geht, aber trotzdem, es ist so, Es ist so billiger Journalismus, weil es halt, die machen halt aus nichts Nachrichten wert und was halt wirklich mal eine Nachricht wäre, wird da nicht gemacht. Also ne, so, du siehst ja keine große Analyse des Spiels, sondern es werden nur solche Skandälchen drumherum irgendwie diskutiert.
Genau so ist es. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht weiter irgendwie drauf rumdiskutieren und weiter drauf eingehen, denn es gibt wichtigere Dinge. Am Samstag spielt der VfL Wolfsburg daheim gegen Heidenheim. Und Tim Schulze und Holger Ballwanz werden für Wölfe Radio Arena Live das Spiel live für euch kommentieren. Das hört ihr entweder über die VfL Wolfsburg App, egal wo ihr seid. Wenn ihr im Stadion seid, könnt ihr das auch über die Radio App verfolgen. Oder wenn ihr beides nicht nutzt, dann geht das auch ganz oldschool über den Webbrowser, über wölferadio.de. Aber das ist nicht das Einzige. Eigentlich noch viel, viel wichtiger ist unsere Veranstaltung am kommenden Dienstag, dem 20. Januar um 19 Uhr im Bemoved. Denn vor 10 Jahren fing das alles an mit Wölfe Radio, dem VfL Podcast. Und anlässlich des 10-jährigen Jubiläums veranstalten wir eine kleine Feier, eine kleine Live-Aufzeichnung einer Jubiläumsfolge. Ihr könnt mit dabei sein. Ihr konntet ja auch online über den Wolfsblog was gewinnen dazu, um bei einer Diskussionsrunde mit teilzunehmen. Und aller Voraussicht wird es auch Gäste vom VfL geben. Ich bin da sehr gespannt. Ich weiß da auch noch nichts Näheres.
Ja, ja, man muss gucken, wie es der VfL hinkriegt. Das ist ja unter der Woche und mal schauen. Aber ich glaube, selbst ohne VfL-Beteiligung wird das schon eine runde Sache. Das wird sehr, sehr schön. Ihr könnt mal live sehen, wie so ein Podcast aufgezeichnet wird, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und sonst sieht man sich so, sagt mal Hallo. Und ja, guckt sich die ganzen Nasen an, die man hier so am Mikrofon hört, hier und bei Wölfe Radio Arena Live. Die Kolleginnen und Kollegen, nee, ich glaube, das sind nur Kollegen, ne? Also davon werden auch sehr, sehr viele da sein. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr schöner, sehr runder Abend.
Genau, seid dabei. Es wird eine tolle Sache. Am kommenden Dienstag, das Wölfe Radio feiert sein 10-jähriges Bestehen, das Ganze im Bemoved. Und vielleicht können wir ja dann auch hoffentlich einen weiteren Heimsieg gemeinsam mit euch dann feiern. Das war's auf jeden Fall für heute. Das war das Wölfe Radio, euer VfL-Podcast, zu finden und zu hören überall dort, wo es eben Podcasts gibt. Oder über die allseits bekannte Seite wolfs-blog.de. Vielen Dank, Dennis, dass du heute mein Gast warst. Wir sehen uns dann ja am Dienstag spätestens. Und wir würden uns freuen, wenn wir den einen oder die andere von euch dann auch Dienstag im Bemoved live sehen und einmal persönlich kennenlernen dürfen. Bis dahin wünsche ich uns allen ein hoffentlich erfolgreiches Heimspiel und verabschiede mich wie immer mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg. Tschüss, sagt Christian Ohrens.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Immer nur der Fall.